Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Seon-eun kreuzen quer durch Korea, unter anderem über Südkoreas Abschneiden im internationalen Glücksindex. Sie hören außerdem den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Lee ruft wegen Krieg in Nahost zur Solidarität und Lastenteilung auf. Regierungslager will nächste Woche Nachtragshaushalt einreichen. 2 Millionen Barrel Öl aus Vereinigten Arabischen Emiraten in Südkorea eingetroffen. Präsident Lee Jae-myung hat angesichts des Kriegs in Nahost zur Solidarität und Lastenteilung aufgerufen. Die aktuelle Krise sei kein Problem bestimmter Länder, sondern eine gemeinsame Herausforderung für die ganze Welt, sagt er bei einer Dringlichkeitssitzung zur Wirtschaft am Donnerstag. Lee forderte den öffentlichen Sektor im Umgang mit der Krise zur Initiative und einer Vorbildrolle auf. Unter anderem soll das turnusmäßige Fahrverbot eingehalten werden. Die Bevölkerung bat er um kleine Taten im Alltag, darunter die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und das Energiesparen. Die Ölraffinerien wurden vor der zweiten Festlegung einer Preisobergrenze für Ölprodukte zur Kooperation aufgerufen. Dadurch solle sichergestellt werden, dass der Zweck der Maßnahme erfüllt wird. Ein Nachtragshaushalt wird am 31. März bei der Nationalversammlung eingereicht. Das gab der Minister für Planung und Haushalt, Park Hong-geun, am Donnerstag bei einer Beratung von Regierungspartei und Regierung über das Zusatzbudget bekannt. Mit dem Nachtragshaushalt soll auf Notfälle im Wirtschaftsbereich als Folge des Kriegs im Nahen Osten reagiert werden. Unter anderem soll das zusätzliche Geld dazu beitragen, dass der Ölpreisdeckel eingehalten werden kann. Mit der Preisobergrenze soll die Bevölkerung angesichts hoher Ölpreise entlastet werden. Dabei gilt das Prinzip, von hohen Ölpreisen besonders gefährdete Bereiche noch intensiver zu unterstützen. Darüber hinaus soll mehr Geld für die Krisenbewältigung in der Industrie bereitgestellt werden. Schließlich sind auch neue Gelder vorgesehen, um die Energiewirtschaft zu transformieren und Lieferketten zu stabilisieren. Südkorea hat einen Teil des dringend beschafften Rohöls aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten. 2 Millionen Barrel aus dem internationalen Programm für die Lagerung von Rohöl mit der Abu Dhabi National Oil Company würden ins Öllager in Yeosu gebracht, teilte der öffentliche Ölversorger Korea National Oil Corporation am Mittwoch mit. Es ist die erste Charge von insgesamt 24 Millionen Barrel Öl, die die südkoreanische Regierung aus den Emiraten geliefert bekommen wird. Die restlichen Lieferungen sollen bis kommenden Monat eintreffen. Der südkoreanische Versorger will von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, damit das frisch eingetroffene Öl nicht ins Ausland gelangt. Die 2 Millionen Barrel sollen noch im April inländischen Raffinerien bereitgestellt werden. Nach Angaben eines hohen US-Beamten sind nach der Vereinbarung mit Südkorea über dessen Wunsch nach dem Bau atomgetriebener U-Boote umfassende Verfahren im Gange. Auf Ebene der Behörden gebe es eine intensive Zusammenarbeit, sagte der Abteilungsleiter für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheit im Außenministerium, Thomas DiNano, am Mittwoch im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten im US-Repräsentantenhaus. Das Verteidigungsministerium kümmere sich um das Thema Infrastruktur und das Außenministerium um Fragen im Zusammenhang mit einer potenziellen Bereitstellung von Kernbrennstoffen, merkte der Beamte an. Seoul und Washington hatten sich beim Treffen zwischen Präsident Lee Jae-myung und Präsident Donald Trump Ende Oktober des Vorjahres in Südkorea auf den Bau von Atom-U-Booten durch Südkorea geeinigt. Die NATO sagte außerdem, Präsident Trump sei in seiner Zusage zum erweiterten Abschreckungsschirm auf der koreanischen Halbinsel sehr klar gewesen. Eine klarere Botschaft könnte es nicht geben. Nordkorea und Russland haben einen Freundschafts- und Kooperationsvertrag unterzeichnet. Das Abkommen sei beim Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko am Donnerstag in Pjöngjang unterzeichnet worden, berichtete die belarussische Nachrichtenagentur Belta. Kim sagte laut der Nachrichtenagentur, dass der neue zwischenstaatliche Vertrag eine rechtliche Grundlage dafür sei, dass weiterhin eine stabile Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern gewährleistet werde. Lukaschenko reist als erster belarussischer Präsident nach Nordkorea. Er maß dem Vertrag große Bedeutung bei, da damit die Ziel- und Grundsätze der Interaktion zwischen beiden Ländern klar und offen präsentiert würden. Auch sei damit ein institutioneller Rahmen für künftige und für beide Seiten vorteilhafte Prozesse definiert worden. Russland hat die jährliche gemeinsame Stabsrahmenübung Südkoreas und der USA Freedom Shield als Kriegsvorbereitung verurteilt. Laut den Nachrichtenagenturen RIA Novosti und Reuters sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa am Mittwoch vor der Presse, dass die USA und Südkorea inmitten wachsender Spannungen auf der koreanischen Halbinsel vom 9. bis 19. März eine weitere gemeinsame Militärübung durchgeführt hätten. Zwar sei offiziell eine Übung zur Verteidigung angekündigt worden, angesichts der Art der Manöver und der mobilisierten militärischen Ausrüstung, handle es sich aber um nichts weniger als eine eindeutige Kriegsvorbereitung, hieß es. Am Freitag wird in allen Gebietskörperschaften in Südkorea ein integriertes kommunales Betreuungsprogramm gestartet. Das Gesundheitsministerium gab am Donnerstag bekannt, dass in allen 229 Städten, Landkreisen und Bezirken die Grundlagen für die Projektumsetzung geschaffen worden seien. Das Programm soll Menschen mit Betreuungsbedarf in die Lage versetzen, zu Hause zu leben. Ohne Hilfe aus dem Programm müsste ihre Betreuung im Krankenhaus oder in einer speziellen Einrichtung stattfinden. Vor allem Menschen ab 65 Jahren und Menschen mit Behinderungen sollen von dem Programm profitieren. Sie sollen extra auf sie zugeschnittene Dienstleistungen erhalten. Bislang mussten Betroffene jede benötigte Dienstleistung einzeln beantragen. Wenn es dabei zu Problemen kam, ließ sich ein Aufenthalt in einem Pflegeheim oder einer anderen Einrichtung oftmals nicht vermeiden. Die Zustimmung zu Präsident Lee Jae-myung ist auf den höchsten Stand seit seinem Amtsantritt gestiegen. Entsprechend Ergebnis ihrer regelmäßigen gemeinsamen Erhebung National Barometer Survey gaben vier Meinungsforschungsinstitute, darunter Hankook Research, am Donnerstag bekannt. Befragt wurden von Montag bis Mittwoch 1002 Menschen ab 18 Jahren. 69% der Befragten bewerteten Lees Amtsführung positiv. Das sind 2 Prozentpunkte mehr verglichen mit der letzten Umfrage von vor 2 Wochen. Der Anteil der Befragten, die sich mit Lees Arbeit unzufrieden zeigten, sank um 2 Prozentpunkte auf 22%. Bei der Frage nach der unterstützten Partei kam die regierende Demokratische Partei auf 46%. Die führende Oppositionspartei Macht des Volkes kam auf 18%. Das Konfidenzniveau wird mit 95% angegeben, die Fehlerquote mit plus minus 3,1 Prozentpunkten. 4 von 10 Jugendlichen in Südkorea zählen zur Risikogruppe wegen einer übermäßigen Smartphone-Abhängigkeit. Entsprechend Ergebnis einer Reihe von Erhebungen zur digitalen Inklusion im Jahr 2025 veröffentlichte das Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie am Donnerstag. Laut einer Erhebung zur übermäßigen Smartphone-Abhängigkeit bei Menschen im Alter von 3 bis 69 Jahren in allen Landesteilen beträgt der Anteil der Risikogruppe 22,7%. Mit einem Rückgang von 0,2 Prozentpunkten im Vorjahresvergleich fiel der Wert das 5. Jahr in Folge. Bei Jugendlichen stieg der Anteil demgegenüber um 0,4 Prozentpunkte zum Vorjahr auf 43%. Die gestiegene Zahl der übermäßig Smartphone-Abhängigen bei Jugendlichen und Kindern wurde auf die Verbreitung von Kurzforminhalten, die Vielfalt an Plattformen und die Ausbreitung von generativen KI-Diensten zurückgeführt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea mit Isuyan am Mikrofon. In Zeiten hoher Lebenshaltungskosten gewinnen günstige Erholungsangebote an Bedeutung. In Südkorea rücken dabei die sogenannten Temple-Stay-Programme in den Fokus, Aufenthalte in buddhistischen Klöstern, bei denen Besucher zur Ruhe kommen und Einblicke in den klösterlichen Alltag erhalten. Wie die Koreanische Stiftung für buddhistische Kultur mitteilt, werden vom 1. bis 31. Mai landesweit in mehr als 120 Tempeln Sonderprogramme unter dem Titel Doppeltes Glück Temples Day angeboten. Die Aktion ist Teil der Kampagne Reisemonat Mai 2026, initiiert vom südkoreanischen Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus und organisiert von der Nationalen Tourismusorganisation. Der Preis ist bewusst niedrig angesetzt. Eine Übernachtung mit Programm kostet für alle Teilnehmer 30.000 Won, umgerechnet rund 20 Euro. Tagesprogramme werden für ausländische Gäste zum halben Preis angeboten. Ziel ist es, die Zugangshürden zu senken und neue Zielgruppen anzusprechen. Im Mittelpunkt steht dabei weniger die Religion als vielmehr die Erholung. Angesichts hoher Reisekosten positioniert sich das Angebot als preiswerte Alternative für Frühlingsreisen mit Natur, Stille und kulturellen Einblicken in den koreanischen Buddhismus. Das Programm läuft den gesamten Mai über und umfasst auch Feiertage wie den Kindertag und den Geburtstag Buddhas. Es richtet sich sowohl an erfahrene Teilnehmer als auch an Menschen, die erstmals einen Tempelaufenthalt ausprobieren möchten. Reservierungen sind ab dem 7. April um 10 Uhr online möglich. Aufgrund der begrenzten Plätze wird mit einer schnellen Ausbuchung gerechnet. Die Veranstalter erwarten, dass viele Menschen die Gelegenheit nutzen, um Abstand vom Alltag zu gewinnen und neue Energie zu tanken. Heute geht es um folgende Themen. Wie glücklich sind die Menschen in Südkorea? Ein aktueller internationaler Vergleich zeigt, dass das Land trotz hoher Lebensstandards im Glücksranking weiter zurückfällt. Näheres dazu im ersten Teil. Anschließend geht es um ein neues Justizmodell in Südkorea, das den Zugang zum Recht erleichtern soll. Geplant sind einfachere Gerichtsverfahren für sozial benachteiligte Menschen nach deutschem Vorbild. Im dritten Teil berichten wir über die südkoreanische Kinder- und Jugendbuchautorin Yi Geum-hee, die im Januar erneut als Finalistin für den Hans-Christian Andersen-Preis nominiert wurde. Sie spricht über den Ursprung ihres Schreibens. Zum Schluss hören Sie den KBS Buchtipp mit Jan Dirksen. It's gonna be another day. Zeit für etwas Musik. Heute haben wir für Sie das Lied Sweet Dream ausgewählt, gesungen von 10 cm. It's gonna be another day with the sunshine. It's hot on 너의 창을 밝게 비추고 반쯤 눈을 떴을 때 그대 미소가 나를 반겨요. Together I feel paradise. 이보다 더 행복할 수는 없겠죠. 아마 그럴 거예요. 지금 내 곁에 그대가 있잖아요. 너무 흔해서 나조차도 싫어했었던 내 이름도 왠지 그대가 불러주면 예쁘게만 느껴지네요. It's gonna be a
속에 주 임금처럼 사랑받기 위해서 그대 마음속에 다시 태어난 것으로 지금 이 순간 나보다 행복한 사람은 없겠죠 깨지 않게 해줘요 Don't break it 난 이 꿈 안에서 It's gonna be another day Bring the sunshine 햇살은 너의 창을 밝게 비추고 반쯤 눈을 떴을 때 그대 미소가 나를 반겨요 When we can get together I feel paradise 이보다 더 행복할 수는 없겠죠 아마 그럴 거예요 지금 내 곁에 그대가 있잖아요 왠지 그대가 불러주면 예쁘게만 느껴지네요
Südkorea ist im weltweiten Glücksindex deutlich zurückgefallen. Laut dem World Happiness Report 2026 belegt das Land unter 147 Staaten nur noch Rang 67, so niedrig wie noch nie zuvor seit Beginn der Erhebung im Jahr 2011. Im Vorjahr lag Südkorea noch auf Platz 58. Die durchschnittliche Bewertung der Lebenszufriedenheit liegt aktuell bei 6,04 Punkten. Der Bericht wird unter anderem vom Sustainable Development Solutions Network der Vereinten Nationen, einem Netzwerk für nachhaltige Entwicklung, vom Wellbeing Research Center der Universität Oxford, einem Forschungszentrum für Wohlbefinden, sowie vom Meinungsforschungsinstitut Gallup erstellt. Grundlage sind verschiedene Faktoren wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, die Lebenserwartung, persönliche Freiheit, Vertrauen in Institutionen sowie soziale Aspekte wie Spendenbereitschaft, ehrenamtliches Engagement und die Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden. Auffällig ist dabei ein strukturelles Ungleichgewicht. Südkorea belegt weltweit einen Spitzenplatz bei der gesunden Lebenserwartung, Rang 3 hinter Singapur und Japan, schneidet bei den sozialen Indikatoren jedoch deutlich schlechter ab. Besonders niedrig sind die Werte bei ehrenamtlichem Engagement und der Bereitschaft, unbekannten Menschen zu helfen. In diesen Kategorien liegt Südkorea teilweise außerhalb der Top 100 und damit deutlich unter dem internationalen Durchschnitt. Ein Blick auf die Entwicklung zeigt zudem keinen klaren Aufwärtstrend. Nach einem Rückfall auf Rang 62 im Jahr 2021 hatte sich Südkorea zeitweise wieder leicht verbessert und bewegte sich mehrere Jahre im Bereich um Platz 50. Doch mit den Rängen 52 im Jahr 2024 und 58 im Jahr 2025 deutete sich bereits eine erneute Verschlechterung an, die nun in den aktuellen Tiefstand mündet. An der Spitze des Rankings steht erneut Finnland, bereits zum 9. Mal in Folge. Dahinter folgen unter anderem Island, Dänemark, Costa Rica und Schweden. Innerhalb Ostasiens liegt Taiwan mit Rang 26 deutlich vor den Nachbarländern. Auch Japan und China schneiden mit den Plätzen 61 und 65 etwas besser ab als Südkorea. Ein weiterer Schwerpunkt des diesjährigen Berichts liegt auf dem Einfluss sozialer Medien. Die Analyse zeigt, dass insbesondere bei jungen Menschen ein Zusammenhang zwischen intensiver Nutzung sozialer Netzwerke und geringerer Lebenszufriedenheit besteht. Dabei zeigen sich deutliche Generationsunterschiede. Bei der sogenannten Generation Z besteht eine klare negative Korrelation zwischen Social-Media-Nutzung und Glücksempfinden. Bei den Millennials ist dieser Zusammenhang schwächer ausgeprägt und bei der Generation X kaum noch messbar. Bei den Babyboomern zeigt sich hingegen sogar ein leicht positiver Zusammenhang. Ein zentrales Problem scheint offenbar im sogenannten Netzwerkeffekt zu liegen. Viele Befragte geben an, dass sie soziale Medien zwar als belastend empfinden, aber dennoch nicht darauf verzichten können, da ihr soziales Umfeld weiterhin aktiv ist. Viele sind der Meinung, dass ein Verzicht nur realistisch wäre, wenn ganze Gruppen oder sogar Gesellschaften ihr Nutzungsverhalten gleichzeitig ändern würden. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass ein hoher Social-Media-Konsum bei Jugendlichen mit psychischen Problemen und einer geringeren Lebensqualität einhergeht. Dieser Zusammenhang wurde in allen 43 untersuchten Ländern festgestellt. Besonders stark betroffen sind junge Menschen aus sozial schwächeren Verhältnissen. Auch geschlechtsspezifische Unterschiede wurden festgestellt. Mädchen reagieren im Durchschnitt sensibler auf die Nutzung sozialer Medien. Am zufriedensten sind laut Studie diejenigen, die weniger als eine Stunde täglich online sind. Mit zunehmender Nutzungsdauer sinkt die Lebenszufriedenheit messbar. Der Bericht kommt daher zu dem Schluss, dass insbesondere Jugendliche durch eine übermäßige Nutzung sozialer Medien gefährdet sein könnten. In Südkorea wird ein neues Modell für spezialisierte Sozialgerichte eingeführt. Das Verwaltungsgericht in Seoul kündigte an, eine sogenannte koreanische Variante eines Sozialgerichts aufzubauen. Ziel ist es, vornehmlich sozial benachteiligten Gruppen den Zugang zur Justiz zu erleichtern. Dazu zählen unter anderem Menschen mit Behinderungen, ältere Personen, Schwangere sowie Kinder. Für sie sollen Gerichtsverfahren verständlicher und zugänglicher gestaltet werden. Das neue Modell orientiert sich am deutschen Sozialgerichtssystem, also an spezialisierten Gerichten, die sich mit Fragen der sozialen Sicherung befassen, etwa mit Renten, Kranken- oder Sozialhilfeleistungen. Das Gericht in Seoul hat dafür bereits strukturelle Anpassungen vorgenommen. So wurde der Zuständigkeitsbereich bestehender Kammern erweitert. Neben den bisherigen Verfahren zu Arbeitsunfällen werden nun auch Fälle aus dem gesamten Bereich der sozialen Sicherung gebündelt behandelt. Insgesamt sind derzeit 6 Spruchkörper mit mehreren Richtern sowie 7 Einzelrichter für diese Verfahren zuständig. Ein Sprecher des Gerichts erklärte, damit lasse sich ein Großteil der Verfahren zu Sozialleistungen spezialisierter bearbeiten. Das Ziel besteht darin, den Schutz von Minderheiten zu stärken, soziale Gerechtigkeit zu fördern und das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz zu erhöhen. Parallel dazu werden konkrete Maßnahmen umgesetzt, um die Verfahren für die Betroffenen verständlicher zu machen. Dazu gehören unter anderem vereinfachte Urteilstexte in leicht verständlicher Sprache, sogenannte Easy-Read-Versionen. Diese Formate richten sich insbesondere an Menschen mit kognitiven Einschränkungen und erklären zentrale Inhalte eines Urteils in einfacher Sprache, teilweise ergänzt durch visuelle Elemente. In einem Fall wurde eine Entscheidung beispielsweise zusätzlich mit der Formulierung »Leider hat der Kläger den Prozess verloren« zusammengefasst und durch eine leicht verständliche Erklärung sowie grafische Darstellungen ergänzt. Auch im Bereich der rechtlichen Unterstützung sind Neuerungen geplant. So soll ein Pool spezialisierter Anwälte aufgebaut werden, die je nach Art der Behinderung oder des Falls gezielt eingesetzt werden können. Ergänzend dazu sollen Informationsmaterialien in unterschiedlichen, leicht verständlichen Versionen bereitgestellt werden. Geplant ist außerdem ein sogenannter aufsuchender Rechtsdienst, bei dem Betroffene leichter mit Anwälten in Kontakt gebracht werden, beispielsweise durch mobile Beratungsangebote oder vereinfachte Vermittlungssysteme. Darüber hinaus ist vorgesehen, den Zugang zu rechtlicher Hilfe weiter zu erleichtern. Menschen mit eingeschränkter Mobilität sollen Anwälte in Wohnortnähe zugewiesen bekommen. Zudem soll die Vergütung für Anwälte im Rahmen der Prozesskostenhilfe deutlich erhöht werden, teilweise um das 4- bis 5-fache, um mehr spezialisierte Juristen für solche Verfahren zu gewinnen. Ein weiterer Ansatz betrifft die Qualität der Verfahren selbst. So sollen etwa Gutachterverfahren insbesondere bei Arbeitsunfällen verbessert werden. Geplant ist, den Kreis der medizinischen Sachverständigen zu erweitern und deren Arbeit systematischer auszuwerten, um die Verfahren zu beschleunigen und verlässlicher zu gestalten. Zu diesem Zweck sollen unter anderem Daten zur Bearbeitungsdauer und Zuverlässigkeit von Gutachtern erfasst und intern genutzt werden. Das neue Modell wurde über einen längeren Zeitraum vorbereitet und soll nun schrittweise umgesetzt werden. Beobachter sehen darin einen wichtigen Schritt hin zu einer inklusiven Justiz, die auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen besser berücksichtigt. Damit orientiert sich Südkorea einerseits an internationalen Vorbildern und versucht andererseits, ein eigenes System zu entwickeln, das an die nationalen rechtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen angepasst ist. Die südkoreanische Autorin Lee Geum-hi hat ihren Roman Silpume Timse, zu Deutsch etwa Zwischenräume der Trauer, kürzlich in einer Jugendfassung neu veröffentlicht. Inhaltlich bleibt das Werk nahezu unverändert, ergänzt wurden ein neu geschriebenes Nachwort und ein helleres, zugänglicheres Cover. Ziel war es, jungen Leserinnen und Lesern den Zugang zu erleichtern. In einem Gespräch mit der Tageszeitung Chungang Ilbo erklärte die Autorin, sie habe lange geglaubt, über eine besondere Form kindlicher Sensibilität zu verfügen. Erst vor kurzem habe sie erkannt, dass in ihr ein nicht erwachsen gewordenes Kind weiterlebt und dass genau dieses innere Kind sie dazu eintreibe, weiterhin Geschichten zu erzählen. Lee Geum-hi gehört seit mehr als 40 Jahren zu den prägenden Stimmen der Kinder- und Jugendliteratur in Südkorea. Zu ihren bekannten Werken zählen unter anderem Yujin-gwa Yujin, also Yujin und Yujin, So-hi-ye Bang, also etwa So-hi's Zimmer, sowie Noreul wihan Bikot, auf Deutsch ungefähr ein Bikot für dich. Über Jahrzehnte hinweg hat sie für Kinder und Jugendliche geschrieben, den eigentlichen Grund dafür habe sie jedoch erst jetzt vollständig verstanden. Im Januar wurde sie zum zweiten Mal als Finalistin für den Hans-Christian Andersen-Preis nominiert. Der 1956 ins Leben gerufene Preis ehrt den dänischen Schriftsteller Hans-Christian Andersen und gilt als eine der wichtigsten internationalen Auszeichnungen für Kinder- und Jugendliteratur. Er wird alle zwei Jahre vom International Board on Books for Young People vergeben. Die Auswahl erfolgt in mehreren Stufen. Zunächst schlagen nationale Sektionen Kandidatinnen und Kandidaten vor, deren Werke anschließend von einer internationalen Jury geprüft werden. Für nicht englischsprachige Bücher müssen Übersetzungen eingereicht werden. Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger werden am 13. April auf der Kinderbuchmesse im italienischen Bologna bekannt gegeben. Für die aktuelle Nominierung wurden mehrere Werke der Autorin ausgewählt, darunter Titel, die bereits im englischsprachigen Raum erschienen sind, sowie Bücher, die eigens für das Verfahren übersetzt wurden. Ein Teil dieser Werke gehört zur sogenannten Frauen-Diaspora-Trilogie, die sich mit Migrationserfahrungen und weiblichen Lebensgeschichten beschäftigt. Andere Bücher richten sich gezielt an jüngere Leserinnen und Leser oder greifen aktuelle Themen auf, wie etwa den Wunsch vieler Jugendlicher, Influencer oder YouTuber zu werden, wie in Ein Bikot für dich. Laut der Autorin war es ihr wichtig, mit der Auswahl die gesamte Bandbreite ihres literarischen Schaffens zu zeigen. Ein früherer Erfolgsroman wurde diesmal bewusst nicht berücksichtigt, da er bereits bei einer früheren Nominierung eingereicht worden war. Zugleich betont Lee Geum-hi, dass viele ihrer Werke zwar als allgemeine Literatur gelten, tatsächlich jedoch aus der Perspektive junger Menschen geschrieben sind. Mehrere ihrer Romane beginnen mit den Geschichten von Mädchen unterschiedlichen Alters, etwa 7, 13 oder 18 Jahre alt, und wurden inzwischen auch als Jugendfassung neu veröffentlicht. Dabei geht es ja nicht nur darum, die Lebensrealität heutiger Jugendlicher darzustellen. Vielmehr fließt auch ihre eigene Gefühlswelt aus der Jugend in die Texte ein. Sie erinnert sich daran, wie sie als Kind den Roman Heidi las und überrascht war, wie sehr sie sich mit der Hauptfigur identifizieren konnte und wie viel Trost ihr das brachte. Auch heute möchte sie jungen Menschen genau diese Erfahrung ermöglichen. Denn selbst Kinder, die nach außen hin unbeschwert wirken, haben oft mit Sorgen und inneren Konflikten zu kämpfen. Literatur kann hier einen Raum schaffen, in dem solche Gefühle verstanden und geteilt werden. Mit Blick auf die Gegenwart betont sie, dass Empathie eine zentrale menschliche Fähigkeit ist, gerade im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Gleichzeitig kritisiert sie, dass viele Kinder in Südkorea in stark vorgegebenen Strukturen leben und ihr Alltag oft von Leistungsdruck geprägt ist. Umso wichtiger sei es, jungen Menschen durch Bücher Möglichkeiten zu eröffnen, Empathie zu erleben und selbst Empathie zu entwickeln.
KBS Buchtipp. Hallo und herzlich willkommen zum KBS Buchtipp mit Jan Dirks. In dieser Sendung stellen wir Ihnen Bücher aus Korea vor, die in deutscher Sprache erschienen sind. Der Roman Vögel von Oh Jong-hee, erschienen 1996, liegt in einer deutschen Ausgabe aus dem Jahr 2002 vor. 2003 erhielt das Buch den Deutschen Literaturpreis und war damit das erste literarische Werk einer Koreanerin, das im Ausland mit einem Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Inspiriert zu ihrem Werk wurde die Autorin nach eigener Aussage durch die Teilnahme an einem ehrenamtlichen Programm zugunsten von Grundschulkindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Die Geschichte spielt im Korea der 1990er Jahre. Die 12-jährige Umi und ihr kleiner Bruder Uil wurden von der Mutter verlassen. Der Vater, ein ehrgeiziger, aber zugleich gewalttätiger Mann, ist daraufhin gezwungen, weit wegzugehen, um Arbeit auf Baustellen zu finden. Allerdings verspricht er den Kindern eines Tages zurückzukehren. Die werden zunächst zur Großmutter mütterlicherseits gebracht. Nach deren Tod kommen sie bei einem Onkel unter und ziehen schließlich zu einer Großtante. Von dort holt der Vater sie ab und sie ziehen mit ihm in ein einfaches, aber sauberes neues Zimmer. Viele verschiedene Menschen wohnen in diesem Mietshaus zusammen. Der Lastwagenfahrer Herr Lee, der einen Vogel als Haustier in seinem Käfig hält, ein erkennbarer Bezug zum Romantitel. Herr Mun, der in einer Keksfabrik arbeitet, mit seiner Frau Yeon-suk, die nach einem Sturz vom Dach gelähmt ist, und deren Mutter, sowie der Handelsvertreter Herr Jong, der ständig unterwegs ist. Die Nachbarn sind freundlich, und so scheint es zunächst, als habe das Leben eine positive Wendung genommen. Doch bald wird deutlich, dass diese Hoffnungen kaum von Dauer sein werden. Denn weder der Vater noch seine neue Frau, die er aus einer Kneipe mitgebracht hat, gehören zu den Menschen, die echte Verantwortung übernehmen, wenn es schwierig wird. Die neue Frau des Vaters ist voller Unzufriedenheit und verschwindet eines Tages spurlos, und auch der Vater kommt irgendwann nicht mehr nach Hause. Die beiden Kinder müssen fortan allein ihr eigenes elendes Leben bewältigen. Uil ist ein Träumer, ein unschuldiger, etwas zurückgebliebener Junge, der von einer Zeichentrickfigur besessen ist, so sehr, dass er glaubt, auch selbst fliegen zu können. Auch diese vergebliche Sehnsucht klingt im Titel des Buches an. Uil schließt sich älteren Jungen aus der Nachbarschaft an, begeht Diebstähle und verletzt sich bei einem Sprung aus dem zweiten Stock. Seine Schwester Umi beginnt ihrerseits tatkräftig, anstelle des abwesenden Vaters Verantwortung zu übernehmen und versucht, das Verhalten der Erwachsenen zu imitieren, versinkt aber allmählich in Halluzinationen. Die Geschichte beginnt eigentlich relativ harmlos, als Erzählung vom Leben armer, aber unschuldiger Arbeiterkinder. Doch wer Oh Jong-hee kennt, weiß, dass man bei ihr keine heiteren, unbeschwerten Geschichten erwarten darf. Nach und nach tun sich Risse auf und Man blickt in soziale und seelische Abgründe. Es geht um Gewalt, um sexuelles Erwachen und um eine schonungslose Darstellung der Verhältnisse der Unterschicht. Vor allem muss man sich beim Lesen dieses Buches auch vor Augen halten, dass es sich nicht etwa, wie man manchmal glauben könnte, um die unmittelbare Nachkriegszeit der 1950er oder 60er Jahre handelt, sondern um die 90er, in denen man Zustände wie die hier beschriebenen eigentlich überwunden glaubte. Vögel sind Wesen, die Hoffnung und Freiheit verkörpern, so wie auch Kinder eigentlich dazu bestimmt sind, eines Tages auszufliegen und frei ihren Weg zu suchen. Der Vogel in dieser Geschichte jedoch ist gezwungen, für immer im Käfig zu leben, da er, wie sein Besitzer sagt, am Himmel ja nicht leben kann und am Boden sofort von den Ratten gefressen würde. Oh Jong-hee, Vögel, übersetzt aus dem Koreanischen von Sonny Kim und Edeltrud Kim, erschienen im Unionsverlag. Das Buch hat 160 Seiten und kostet 9,90 Euro. Mit der heutigen Ausgabe endet unsere Reihe KBS Buchtipp. Über 100 Bücher haben wir Ihnen in den vergangenen 2 Jahren vorgestellt und wir hoffen, es war der ein oder andere interessante Tipp für Sie dabei. Viel Spaß weiterhin beim Lesen und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Dirks.
Mit dem Lied Grown-Ups, gesungen von Sundia, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 그냥 갈게. 그냥 갈게 heißt auf Deutsch so viel wie ich breche dann mal auf oder dann gehe ich einfach. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Als er hört, dass seine Tochter bei einer Veranstaltung in der Provinz moderieren wird, eilt Eras Vater herbei. Doch dann taucht Tungmans Ex-Freundin Heran auf und nimmt Era ihre Moderatorenrolle weg. Era ist traurig und ihr Vater tröstet sie.
Also, 조카 이거 하는 거 보려고 여기 온 거 아니고, 아 그냥 같이 오니까, 아 그냥 이거나 주려고 와본겨.
빨리 가.
아, 근데 밥은 먹어야 되는 거 아니야? 아, 그래도 아빠랑 한 두어 달 만에 보는 거인데 저녁이나 같이 먹고.
배 안 고파. 아빠 그냥 빨리 가.
그래야 그럼. 아빠 그냥 갈게.
Am Ende sagt er das Vater, 그냥 갈게, dann gehe ich einfach.
그냥 갈게.
그냥 갈게.
그냥 갈게.
Mit 그냥 갈게 kann man zum einen sagen, dass man geht, ohne noch mehr zu sagen oder zu erklären. 벌써 가? 좀 피곤해서 그냥 갈게. Du gehst schon? Ja, ich bin müde. Ich gehe einfach. Hier noch ein Beispiel. 난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게. 잘 가. Ich breche dann mal auf. Ich habe morgen einen wichtigen Termin. Ja, tschüss. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
잘 가.
난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
잘 가. 난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
잘 가.
난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
잘 가.
Zum anderen kann man damit auch zum Ausdruck bringen, dass man jemandem nicht zur Last fallen will. 데려다 줄까? 괜찮아. 그냥 갈게. Soll ich dich nach Hause bringen? Nicht nötig. Ich gehe so. Hier noch ein Beispiel. 더 이야기하고 갈래? 아니야. 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게. Willst du noch ein wenig reden? Nein, ich will dich nicht aufhalten. Ich gehe einfach. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
더 이야기하고 갈래?
아니야. 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게.
더 이야기하고 갈래?
아니야. 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게. 더 이야기하고 갈래?
아니야. 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게.
더 이야기하고 갈래?
아니야. 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게.
그럼 Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 그냥 갈게 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über den Frühling und stellen Ihnen den Schamanen Tong Yong Man vor. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Ein chinesischer Dichter aus der Ming-Dynastie schrieb einst ein Gedicht darüber, wie er an einem Frühlingstag einen Einsiedler besuchte. Der Einsiedler war ein konfuzianischer Gelehrter, der sich für ein einsames Leben in der Natur entschieden hatte, weit weg von allen weltlichen Belangen. Das Gedicht beschreibt, wie der Besucher sich auf dem Weg zu dem Haus des Einsiedlers an der warmen Frühlingsbrise und der Frühlingsblüte erfreut. Er hatte es sicher eilig, an seinem Ziel anzukommen, um dem Einsiedler dann von der wunderschönen Landschaft erzählen zu können, die er auf dem Weg gesehen hatte. Wem erzählen Sie am liebsten von all den Frühlingsboten, die Sie gerade entdecken? Hören wir heute zu Beginn das Konzert Der Frühling aus den vier Jahreszeiten von Vivaldi, gespielt auf der koreanischen Zither Kayagum vom Sungmyeong Kayagum Orchester. Diese Woche sprechen wir über Tong Yong Man. Er ist als Praktizierender des schamanischen Rituals Namean Pyeolshin gut anerkannt, das von der Südküste der koreanischen Halbinsel stammt. Heute wird Schamanismus von vielen Menschen als Aberglauben abgetan. Doch in den Fischerdörfern an der Küste wird der Schamanismus immer noch am Leben gehalten. Denn wenn man mit kleinen Fischerbooten aufs Meer hinausfährt, begibt man sich immer in Lebensgefahr. Die Fischer greifen daher auf den Glauben an etwas Übernatürliches zurück, um den überwältigenden Kräften der Natur etwas entgegenhalten zu können. Der Namean Pyeolshin-gut ist eine schamanische Zeremonie, die in den Dörfern in der Region um Tongyeong, Kodeo und Namhae eine jahrhundertelange Geschichte hat. Die Zeremonie wurde früher alle 2 bis 3 Jahre oder nach einem großen Unglück abgehalten, um für das Wohlergehen des Dorfes und einen großen Fang zu beten. Tongyeong-man wurde 1956 in Tongyeong in eine Schamanenfamilie hineingeboren. Beide seiner Eltern stammten von Generationen von Schamanen ab. Die Familie seines Vaters hielt den Namean Pyeolshin-gut seit rund 300 Jahren ab, über 12 Generationen hinweg. Der junge Jongyeong-man lernte von den Erwachsenen in seiner Familie zu singen, zu tanzen und auf verschiedenen Musikinstrumenten zu spielen. Doch in den 1970ern, als mit der Selmaul-Bewegung das Landleben in Korea modernisiert wurde, wurden Schamanen und ihre Rituale das Ziel gesellschaftlicher Ächtung. Jongyeong-man schlug sich daraufhin mit rund 20 verschiedenen Jobs durch, darunter Taxifahrer und Seemann. Erst als der Name an Pyeolchin gut Mitte der 1980er Jahre zum immateriellen Kulturerbe und seine Großtante zu dessen Praktizierenden ernannt wurde, kehrte Chong zum Schamanismus zurück. Doch es gab nicht mehr viele junge Menschen, die die Tradition des Namean Pyeolchin gut am Leben halten konnten. Die Dorfbewohner, die das Ritual früher abgehalten hatten, waren bereits verstorben. Er musste die Tradition des Namean Pyeolchin gut also wiederbeleben und das Ritual als einen Teil der traditionellen Kultur vermitteln. Heute bemüht er sich, ihn der jungen Generation beizubringen, damit diese die Tradition fortführt. Hören wir nun Kuum Shinawi, gesungen von Jongyeong-man und begleitet von der Gesellschaft für die Bewahrung des Namean Pyeolchin gut. Du verabscheust meinen Anblick. Wenn du gehst, werde ich dich ziehen lassen, ohne ein Wort zu sagen. Das sind die ersten Zeilen des Gedichts Chindalekgut, zu Deutsch Azaleen, von dem koreanischen Dichter Kim So-wol. Es ist eines der bekanntesten koreanischen Gedichte. In dem Gedicht gibt es auch die folgende Strophe. Die Azaleen vom Yaksan in Yongbyon. Ich werde ärmevoll davon sammeln und sie auf deinem Weg verstreuen, wenn du gehst. Mit Yongbyon ist hier eine Stadt ca. 80 Kilometer nördlich der heutigen nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang gemeint. Der Yaksan ist ein Berg in der Stadt. Er ist hoch und schroff und zeichnet sich durch viele seltsame und dramatische Felsformationen aus. Unter ihnen ist auch ein großer flacher Fels mit einem Durchmesser von rund 20 Metern. Er zeigt gen Osten und wird daher Tungde oder östliche Terrasse genannt. Der Ausblick von dort gilt als eine berühmte Sehenswürdigkeit. Im Frühling, wenn die Azaleenblüte beginnt, wird der ganze Berg in Pink getaucht. Laut dem Volksmund lässt ein dieser Anblick automatisch das Lied Yongbyon-ga singen. Es handelt davon, dass man in der Jugend das Leben genießen sollte. Hören wir nun zum Abschluss noch das Yongbyeonga, gesungen von Kim Mok Shim und Muk Ge Wol. Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.